Da muss man hier richtig schrauben, oder? Oh ja, komm, nee, dann, ach, mal lassen, dann müssen wir so ein bisschen. So. Ja, sag mal, seid ihr eigentlich noch alle bei Trost? Ich weiß, die Frage klingt ein bisschen frech. Aber ich meine das gar nicht im geläufigen Sinne, habt ihr sie noch alle, sondern wirklich, seid ihr getröstet? Seid ihr noch getröstet? Habt ihr Trost oder sucht ihr ihn gerade? Als so Reiseprediger, sage ich mal, schicke ich dann immer an die Gemeindeleitung, habe dem Jochen dann geschickt, worüber soll ich denn predigen? Ich frage erst mal so, was liegt denn an? Oder wenn dann sagen, ja, auch die meisten schreiben dann, ach, nimm irgendwas, okay? Dann mache ich so Vorschläge und dann haben die sich einen Text rausgesucht, hatte ich vorgeschlagen, war dann ein bisschen unsicher geworden, weil es ist doch schon ein bisschen auch in Advent rein, nämlich ein Text aus Jesaja 40, den werden wir gleich noch kennenlernen. Und ein Text, der uns ein bisschen auch ja, an das Thema Trost erinnert. Ich weiß noch, wisst ihr noch, was vor 8 Jahren die Jahreslosung war? Ja. Das war die Jahreslosung aus Jesaja 66, dass Gott uns tröstet, wie einer seiner Mutter tröstet. Und ich finde das ganz cool, weil in dem Jahr ist mein Vater auch gestorben, in 2016. Trost. Trost bei Gott suchen, der uns auch wie eine Mutter tröstet. Und Trost, wer braucht das nicht? Heute ist Volkstrauertag, Gedenktag der Gefallenen im Zweiten Weltkrieg. Und ganz ehrlich, das ist ja lange her und weit weg. Ich vermute, der ein oder andere kennt noch jemand, der gefallen ist. Aber ich kenne schon niemanden mehr, weil ich auch das Vorrecht hatte, dass nur einer meiner Großeltern wirklich im Krieg war. Also andere, die waren unabkömmlich. Der eine war Maurer, der andere hatte ein Fuhrgeschäft. Nicht wundern, dass ich 3 Großväter habe, das ist eine eigene Geschichte. Aber meine Frau singt zum Beispiel heute mit dem Dorfchor bei dem Gedenktag am Volkstrauertag. Wir machen uns bewusst, da sind Menschen gefallen, da war Leid über Menschen und Leben ging verloren durch den Krieg. Und den gibt es ja immer noch auf dieser Welt. Aktuell haben wir immer noch Krieg in der Ukraine, auch wenn der russische Präsident den anders nennt. Es ist Krieg. Wir haben Krieg im Nahen Osten, also Israel, Gaza, Libanon, die ganze Gegend. Und was gar nicht bei uns in die Medien schafft, das sind die vielen kleinen Kriege, Stammeskriege und Probleme, die es in Afrika gibt. Das ist irgendwie so, kommt irgendwie kaum vor. Ja. Hat die Nachricht keinen Platz, weil die anderen sind schon so stark unterwegs. Aber neben diesen Kriegen im engeren Sinne gibt es hier auch manchen Krieg in Familien. Ich weiß nicht, wie das auf dem Hunsrück ist, ob da immer alles friedlich ist. Bei uns dagegen sagt man, wenn man sagt, ach, ich verstehe mich mit meinen Geschwistern noch gut, dann wird gesagt, hätte er da schon gedählt. Also ist das Erbe schon aufgeteilt. Ah, ja, ich merke, ich sag ja, der Taunus hat sich zwischen uns geschoben. Feste Überzeugung. In Familien, manchmal auch in Ehen, hey, zwischen Arbeitskollegen, Nachbarn und manchmal auch in der Gemeinde. Also da weiß ich ja, wovon ich rede, ich könnte jetzt sagen, ich verdiene mein Geld damit. Ja, also ich fahre von hier auch in eine Gemeinde, wo es gerade schwierig ist und es einen Konflikt gibt. Und da fahre ich halt zur Mediation eben weiter. Und dann jetzt im November, die dunkle Jahreszeit, und dann die Adventszeit, die dann kommt im Kirchenjahr, ist ja auch eine besondere Zeit, wo wir uns der biblischen Trostbotschaft nähern. Nächsten Sonntag, Ewigkeitssonntag. Ja, also heute Volkstrauertag, Gedenktag der Gefallenen im Krieg. Nächsten Sonntag, Ewigkeitssonntag, wo wir Abschied genommen haben, wo wir trauern nochmal um Menschen, die von uns gegangen sind. Und mich hat das nochmal berührt, als der Jochen eben sagte, dass ihr auch das Thema Suizid hier hattet. Und ich weiß, dass das auch, ich weiß nicht, ob es hier in Simmern oder in Kirchbeck war, aber ich weiß noch ein Pastorentreffen, wo der Michi Lauf da war und sagte, bei uns hat sich gerade jemand das Leben genommen. Und nicht zum ersten Mal. Vielleicht sitzt hier jemand, der sagt, ja, das war mein Sohn oder mein Cousin oder was auch immer. Ja, wir brauchen Trost. Und dann, wenn es jetzt so dunkel ist, ich hatte in meiner ersten Dienststelle einen alten Bruder, der hat im Krieg einen Russen erschossen, wirklich von Angesicht zu Angesicht. Und im November ist er dem immer begegnet. Ist er richtig in Depressionen gefallen. Deshalb zünden wir ja auch Lichter an, machen es hell in dieser dunklen Jahreszeit, wenn die Gedanken schon so dunkel sind. damit wenigstens der äußere Raum schon mal heller wird. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier sitzt, ob du an irgendeiner Stelle Trost brauchst. Brauchst du irgendwo Trost? Musst jetzt gar nicht laut reinrufen, aber oder wo brauchst du Trost? Vielleicht denkst du gerade an die weltpolitische Lage, da ist ja auch einiges los. Du verzweifelst vielleicht an der Ungerechtigkeit in dieser Welt, der großen oder der kleinen eigenen Welt. Oder vielleicht denkst du an die Lage in deiner Firma, weil der Umsatz nicht stimmt oder die Stimmung unter den Kollegen schwierig ist. Oder du arbeitest im Bereich der Automobilindustrie und jetzt hat es doch auch den Letzten dann erwischt, dass das mit den Arbeitsplätzen gerade nicht einfach ist. Ich war gestern Abend auf einem Geburtstag und in unserer Region sind einige Modellbaufirmen, mittelständische Modellbaufirmen, die genau an diesem Thema gerade ganz schön zu knapsen haben. Also jetzt hat man 1-2 Jahre noch durchgehalten, aber das dritte Jahr wird jetzt richtig schwierig. Oder ist es deine eigene Gesundheit, der es gerade alles andere als gut geht? Oder persönliche Beziehungen, die schwierig sind? Oder last but not least, vielleicht ist es in der Gemeinde auch nicht immer einfach. Vielleicht denkt man manchmal zurück, boah, als wir noch 70 Leute waren. Wir haben im Bund dieses Jahr festgestellt, dass ein Großteil unserer Gemeinde weniger Menschen haben als vor 2 Jahren. Und sagen, was braucht es da? Wir haben das Thema Hoffnungsland, weil wir sagen, wir wollen Ermutigung geben für die Menschen in Leitungsverantwortung, weil wir Ermutigung und heute Morgen halt eben auch Trost brauchen. Oder wenn in der Gemeinde Streit ist. Oder ich fand es immer gar nicht so leicht, wenn Leute die Gemeinde verlassen haben. Das musste gar nicht wegen mir sein, sondern wegen irgendwas anderem. Es war immer doch ein bisschen ein Schmerz dabei. Also für mich als Pastor. Und ich merke, das geht anderen Kollegen genauso. Wir brauchen immer mal wieder Trost. Und damit meine ich jetzt nicht so eine Vertröstung, einfach mal so Kopf hoch oder wird schon wieder. Und ich habe euch ja gesagt, ich war 11 Jahre in Mainz, ne? Und wie hat Ernst Neger direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gesungen und es wurde ein Schlager. Heile, heile Gänsje, es wird schon wieder gut. Das Kätzje hat das Schwänzje, es wird schon wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Die 100 Jahre haben wir bald, ja. Also, darum geht es gar nicht. So, ach, wir gucken mal und machen auch fröhlich. Sondern wirklich ein Trost, der Halt gibt und der sich an was Trostvolles hält. Spannend finde ich das hebräische Wort, also das Alte Testament ist ja in Hebräisch geschrieben, das hebräische Wort für Trost, oder eins der Worte ist Necham, ist verwandt mit Atmen. Man könnte also sagen, Trost ist etwas, was mich durchatmen, was mich wieder aufatmen lässt. Im Griechischen das Wort für Trost gerne genommen wird, auch Ermutigung, ist das Wort Parakaleo. Das kann man übersetzen mit Herbeirufen, Zusprechen. Und im Johannesevangelium kennen wir das, wo Jesus sagt, ich werde euch den Tröster schicken, den Heiligen Geist. Da steht ein Paraklet. Ja, es geht um etwas Zusprechendes. Und unser deutsches Wort ist verwandt mit Treue, Beständigkeit und Vertrauen. Also Trost etwas, da steht mir jemand zur Seite, den rufe ich herbei, der steht mir zur Seite. Trost lässt mich wieder aufatmen und Trost gibt mir einen festen Boden. Und der Text heute Morgen aus Jesaja 40 ist 2500 Jahre alt, so roundabout. Wir gehen jetzt mal zurück in das Jahr 700, 600 vor Christus und da brauchte das Volk Israel auch Trost. Sie brauchen Trost, weil ihre Lage ziemlich verfahren ist, hoffnungslos scheint. Ihnen wird nämlich angesagt, in Jerusalem, Freunde, bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Auf dem Thron wird kein Nachfahre Davids mehr sitzen und ihr werdet als Volk nach Babylon verschleppt. Das wird passieren. Ein Volk, das also politisch, weltgeschichtlich gestorben zu sein scheint, erfährt aber jetzt, für Gott lebst du immer noch. Du bist sein Volk. Er ist dein Gott. Und ich lade euch jetzt ein, euch auf diese tröstenden Worte einzulassen aus Jesaja 40 und zu entdecken, wie die uns trösten können. Jetzt kriegt jeder einen Zettel, aber ich habe ja auch noch meine Leser. Weil das Spannende ist, also meine Überzeugung ist es so, der Prophet Jesaja tritt hier, ähnlich wie in Jesaja 6, in den himmlischen Thronsaal und hört, was Gott jetzt erstmal sagt. Und dann geht es weiter. Er hört, was Gott sagt, was Gott anordnet. Und dann wird man zunehmend mitgenommen in so eine Botschafterkette. Die schauen wir uns gleich noch an. Und deshalb ist es so, gleich spricht erstmal Gott, dann ruft eine Stimme und die spricht dann auch noch. Ich spreche mal den Prediger, habe ich gedacht, das passt vielleicht heute Morgen. Die Stimme spricht dann noch einmal und dann, ab Vers 9, sprechen wir das zusammen. Okay? Kleine Übung. Los geht's. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alles seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Gottes Trost wird hier angesagt. Und das Erste, also ich finde zunächst mal spannend, die wunderbaren Bilder, Weg in der Wüste, ein Blumenfeld und dann Gott als der Hirt und dann Gott hält das Lamm im Bausch seines Gewandes. Ich habe heute auf der Fahrt hierher das Lied von Albert Frey gehört, siehst du das Lamm? Ne, wer das von euch kennt. Und dann zum Schluss, der Vater hält es in seinem Arm und so. Wunderschöne Bilder. Trostwort voller Freude über das, was Gott tun wird. Aber bevor Gott jetzt handelt, ergeht dieses Wort an das Volk. Bevor die Befreiung Ereignis wird, erfährt das Volk nun das befreiende Wort des lebendigen Gottes. Und diese Botschafter kommen zunehmend, geht es immer weiter, das schauen wir uns jetzt an. Und das Erste, was als Trost angesagt ist, Gott sagt, ich spreche dich frei. Weil das Volk Israel damals in einer trostbedürftigen Situation war, dass sie Trost brauchten, lag daran, dass ihnen richtig schlecht ging. Und das hatte mit ihnen selber zu tun. Was sie erlitten oder erleiden, das war nicht nur was Passives, sondern sie hatten einen aktiven Anteil. Der Prophet Jesaja ist früher schon aufgetreten und hat gesagt, hey Leute, kehrt um, was ihr da macht, ist falsch, das ist nicht richtig. Kehrt um, weil sonst, wenn ihr ohne Gott leben wollt, dann lässt Gott euch ja ohne ihn leben, aber dann wundert euch nicht, wenn das ganz komisch wird. Ich weiß, es ist jetzt ganz gefährlich, weil manche hören jetzt gleich, ah ja, alles klar, alles, was mir an Leid passiert, muss ja irgendwo eine Schuld sein. Das gibt es ja auch. Die Freunde von Hiob, ne, die hatten diese Nummer, also dir geht's nicht gut, dann hast du irgendwas Mieses gemacht und das ist jetzt die Strafe dafür oder der Lohn. Das meine ich gar nicht. Ja, manchmal trifft uns Leid, wo wir nichts für können, wo einfach das Leid, was uns trifft, eine Folge ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Wir leben nicht im Paradies. Und hier ist es aber tatsächlich so, bei Israel war es so, sie litten wegen ihrer Schuld. Sie waren gewarnt worden, aber sie kehrten nicht um und nun, ja, erleben sie die Folgen. Und dann tröstet es nicht, wenn ich einfach sage, naja, kommt, hey, nimm das mal nicht so ernst. paar nette, aufmunternde Worte sage, keine falschen Tatsachen vorspiele oder die Situation verharmlose, sondern was hier zu Herzen gehen soll. Luther hat übersetzt, redet freundlich. Da steht da, wörtlich steht da im Hebräischen, redet zu Herzen. Was hier zu Herzen gehen soll, ist die Rede, die ernst macht mit der Ursache des Elends. Die sagt, hey, da ist was nicht gut in meinem Leben. Sie nennt das Kind beim Namen. Die Rede ist von Knechtschaft, von Sünde, von Abwendung von Gott. Aber, und das finde ich ist das Tröstliche, sie tut es von der Vergebung her. Gott kommt hier nicht und sagt, hey Volk Israel, ihr habt das und das und das falsch gemacht, so richtig mal so, dass ihr jetzt in der Scheiße sitzt. Sondern er kommt und sagt, das ist einfach, die Lage ist trostlos und ihr habt euch da auch selber hineinmanövriert, aber ich spreche euch frei. Er spricht das, was nicht gut ist, an, aber er tut es von der Vergebung her. Ihr habt das, was ihr empfangen habt, habt ihr empfangen. Das sind die Folgen eurer Verfehlungen, wörtlich verdreht, verkehrt, verkrümmt. Deshalb eure Knechtschaft. Und das ist ja das, weil die Sünde hier ernst genommen wird. Das ist ein ernstes Wort heute Morgen, ja. Weil die Sünde ernst genommen wird, erstrahlt auch die Botschaft von der Vergebung viel stärker. Wer gar nicht spürt, dass vielleicht irgendwas auf seinem Herzen belastet an etwas, was nicht in Ordnung ist in seinem Leben, wie soll der denn die Freude spüren, wenn dieses Belastende weg ist? Wenn mich es erst gar nicht belastet. Aber es ist ja Freispruch. Wer nicht von der Sünde redet, weiß gar nicht, wofür ein Freispruch gut sein soll. Wenn wir gar nicht wissen, dass wir gerettet werden müssen, brauchen wir nicht singen, mein Jesus, mein Retter. Also das ist so ein bisschen die Sache hier an dieser Stelle. Aber eben der Ton, der hier erklingt, ist, ich spreche euch frei. Johannes der Täufer. Von ihm wird im Neuen Testament genau diese Stelle benommen. Von Johannes heißt es nämlich, er ist dieser Wegbereiter in der Wüste. Und was hat Johannes der Täufer gemacht? Er hat die Menschen eingeladen, er hat sie eingeladen, kommt doch wieder zu Gott zurück. Verlasst die Wege ohne Gott, kommt wieder zurück in eine heile Beziehung mit dem lebendigen Gott. Gott lädt uns ein, nicht nur Trost zu suchen, sondern Umkehr, Vergebung. Und dazu ist es schon wichtig, dass ich mich schon mal fragen darf, auch wenn ich Trost brauche, hey, brauche ich vielleicht Veränderung in meinem Leben? Oder brauche ich auch Umkehr? Nochmal, nicht, dass ich sage nicht, jede Schuld, da muss eine Sünde dahinter stecken. Ne? Es gibt ja sogar Bücher, die ordnen das zu. Wisst ihr das? Da kriege ich ja voll die Krise. Ja? Also da kannst du nachschlagen, oh, du hast jetzt Rücken, dann hast du das und das in deinem Leben an Sünde gemacht. Das meine ich überhaupt nicht. Aber dass wir auch manchmal überlegen, hey, Herr, was willst du uns eigentlich damit sagen, wenn irgendwas auch nicht in Ordnung ist in seinem Leben? Aber hier, die Schuld ist abbezahlt, die Strafe ist vollendet. Da ist ja dieses komische Wort, ihr habt die doppelte Strafe empfangen, was damit gemeint ist, hey, Freunde, das ist wirklich alles genug. Also nicht irgendwo so hier, ne, du hast nicht nur 5 Minus gekriegt, es gab bei euch die 6, nein, sondern was Gott hier sagen will ist, ihr braucht keine Sorge zu haben, Vergebung ist zugesprochen. Und das Starke ist ja, dieser Johannes, der Täufer, bereitet die Menschen ja vor auf Jesus, auf das Kommen Jesu. Bereitet die Menschen vor auf den, der uns gezeigt hat, dass wirklich Gott uns freispricht, nicht aufgrund unserer eigenen Leistung, sondern einfach aus Liebe, aus Gnade, Vergebung. Und von diesem Jesus heißt in Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Wenn du hier sitzt und sagst, oh Mann, jetzt spricht der Typ auch noch von Sünde in meinem Leben, mir geht es gerade schon dreckig genug, mache ich dir Mut. Wenn irgendwas in deinem Leben ist, wo du denkst, das muss ich bereinigen, vielleicht hast du irgendeinen Krieg gerade, der nicht gut ist, dann gib's an Gott ab. Er spricht dir Vergebung zu. Das finde ich das Leichte eigentlich, dass wir Christen von Schuld sprechen können, weil wir tun es von der Vergebung her. Das Tröste ist nicht, dass wir sagen, ach, Schuld ist keine Schuld. Das nimmt doch keiner wirklich ernst. Wenn ich Mist gebaut habe, weiß ich es doch. Sondern dass ich sagen kann, dieser Mist definiert mich aber nicht. Und den muss ich nicht selber ausmisten. Den kann ich an Jesus abgeben. Gott spricht uns frei. Wie tröstlich ist das? Hier heißt es sogar, wird Gott uns vorgestellt in Vers 10 als Arbeiter, der sich uns erworben hat. Jesaja 43 heißt es dann, du hast mir viel Mühe gemacht mit deinen Sünden, sagt Gott zum Volk Israel. Aber Gott hat sich diese Mühe gemacht. Gott hat sich diese Mühe gemacht. Aus Liebe zu dir und mir. Er will das wegnehmen. Er will Erlösung schenken. Sündigen wir? Ja. Leiden wir darunter? Ja. Verlässt uns Gott deshalb? Nein. Nein. Das ist der erste Trost, der hier angesagt wird, dass Gott sagt, ich spreche dich frei. Was auch alles schief läuft in unserem Leben oder wo ich mich selber verlassen habe, Gott spricht uns frei und Gott bahnt auch einen Weg. Jetzt kommt das Zweite, was tröstlich ist, nämlich ich komme zu dir. Die Verse 3 bis 5. Das ist ja ein Wahnsinnsbild. Enorme Erdmassen werden bewegt, unvorstellbare Bautätigkeit. Ich vermute, manche von euch, die schon ein bisschen älter sind, haben jetzt das Bild vor sich, als die B50 ausgebaut wurde, oder? Da war doch bestimmt einiger Bagger hier, oder? Also wir sind ja in mein Elternhaus zurückgezogen und wir wollten gerne den Garten so haben, wie wir den gerne hätten, so die Terrassen ein bisschen größer und vor allem ebenerdig zum Garagenhoch. Und hatten wir 3 Monate den Gärtner bei uns im Garten, ja, mit richtig Gerät, richtig ein Bagger. Hat auch Schweinegeld gekostet, ja, aber es war faszinierend. Da haben sich Erdsachen bewegt, also ich könnte euch jetzt Bilder zeigen, wie das vorher aussah, und so weiter. Das ist schon krass, wenn dann Dinge ganz umgestaltet werden. Und manche Adventsliederdichter wurden ja von diesen Versen inspiriert und dichteten dann, dass wir den Weg bahnen sollen für unseren Gott. Wir haben das eben gesungen, bahnt unseren Weg unserem Gott. Oder das alte Adventslied mit Ernst um Menschen, Kinder, das Herz in euch bestellt. Da heißt es ja, bereite doch fein tüchtig den Weg dem großen Gast. Und heute Morgen, ich dachte, wenn ich nach Kirchberg komme, musste frisch gewaschen sein, fiel mir tatsächlich kurz vor der Dusche ein, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Und dann soll mich auf Jesus einstellen. Ja, also auch ein adventliches Lied oder Ewigkeitslied. Aber spannend ist, hier im Text zunächst mal ist das ja gar nicht, dass wir was bahnen sollen, sondern Gott bahnt hier was an. Es ist der Aufruf an die himmlischen Wesen, dass sie im Auftrag Gottes aktiv werden sollen. Was hier Trost ist, ist nicht, dass ich jetzt anpacken muss und ich muss jetzt den Baggerführerschein machen oder die Schippe nehmen, sondern was hier der Trost ist, ist, dass Gott sagt, hey, ich sage jetzt meinen Leuten, mach den Weg. Mach den Weg frei. Und das zu einem Volk, was erlebt, wie Prachtstraßen sind für Machthaber damals. Ja, ich weiß nicht, wer jemals das Ishtar-Tor gesehen hat von Babylon, das kann man ja in Berlin im Museum. Hat das mal jemand gesehen? Beeindruckend, das blaue Ishtar-Tor, Riesentor, Prachtstraßen, die gebaut wurden. Ja. Und jetzt Israel denkt, naja, solche Wege, triumphale Wege, Triumphzüge gibt es für alle anderen, aber doch nicht für uns. Bei uns sieht es auch gerade ganz übel aus. Und es sah dann eher für die Menschen damals so aus, als sei Gott doch aus der Geschichte verbannt. Andere Mächte regieren. Und ja, wie es kommen zum Weltregiment, naja, das sei nun doch wirklich weit weg, das offenbar werden, seine Herrlichkeit, wo hier die Rede von ist. Wie geht's dir denn? Tja, Trump regiert bald wieder, ne? Und die Medien tut er schon regieren. Also jetzt ist ja wieder alles voll, also man denkt schon, der ist schon Präsident, aber das wird er erst im Januar, ne? Also ist dann auch nochmal gut wahrzunehmen. Aber die Medien sind wieder voll davon. Und man denkt, die eigentlichen Machthaber heißen doch Putin oder Xi. Oder wenn wir an die Situation in unserem Land denken, christlicher Glaube in Deutschland, Interesse nimmt ab, Kirchen schließen. Ich sagte eben auch, manche FEG wird kleiner. Wo ist denn da was von Prachtstraße? Doch in alle menschliche Schwäche und Hoffnungslosigkeit erfährt hier Gottes Volk, ich bin dabei, einen Weg zu bauen. Ich bin noch da. Über dem Not und Leid dieser Welt ertönt dieser Kommandoruf im Himmel, In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. In der Wüste. Hier wird nochmal deutlich, die großen Entscheidungen fallen nicht unten, sondern oben. Und das ist für mich auch tröstlich. Das ist für mich auch tröstlich, wenn ich denke, was passiert alles in dieser Welt, zu wissen, letztlich hat Gott diese Welt in der Hand. Und kein Putin und kein Chinese entscheidet, wann das Ende dieser Welt ist. Das entscheidet der lebendige Gott. Jesus gehört die Zukunft, Ewigkeitssonntag. Auch wenn wir manches nicht verstehen. Ich habe heute Morgen im Auto noch mal darüber nachgedacht, da wird es ein bisschen kurz politisch. Also ich sage es vielleicht gleich. Ich finde das auch krass, ja, dass der jetzt wieder Präsident wird, der Kollege Trump da. Aber ich habe für mich schon nachgedacht, hey, vielleicht zeigt uns das auch was, wie wichtig es ist, dass man keine Extremisten oder Idioten in der Demokratie wählt. Weil wir werden jetzt vor unserer eigenen Wahl erleben, was dann passiert. Kann man ja mal drüber nachdenken, ne? Vielleicht weist uns das mal darauf hin, nochmal zu gucken, wo bilden wir uns eigentlich unsere Meinung? In der FAZ war jetzt ein Artikel, wo jemand der festen Überzeugung war, weil er liest keine Zeitung mehr, schaut kein Fernsehen mehr, nur noch über Handy, Nachrichten im Internet. Und da hat man ihm erklärt, ja, Republikaner führen nie in den Krieg, das machen immer nur die Demokraten. Der Mann war im Irakkrieg und hat eine posttraumatische Belastungsstörung vom Irakkrieg. Und wer hat den Irakkrieg angefangen? Es war nicht Obama, es war auch nicht Jimmy Carter, es war George W. Bush. Der ist, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ich glaube, der war Republikaner. Also, versteht ihr? Also, wo hole ich mir meine Meinung? Also, was glaube ich noch an Fake News? Vielleicht ist das ja auch ein Warnzeichen Gottes. Und ein drittes Warnzeichen, das gehen wir auch heute Morgen. Ich habe mal 2 Stunden Auto gefahren, gerade ich hatte Zeit. Vielleicht ist es ja ein drittes Warnzeichen, weil wir verstehen ja manchmal nicht, warum unsere Glaubensgeschwister in den USA diesen Typen wählen. Es ist ja 83% der Evangelikalen haben den gewählt. Gell? Denkst du auch, geht's noch? Aber vielleicht ist das ja auch ein Warnzeichen, dass Gott es immer noch wichtig ist, auch wir gehen mit ungeborenem Leben um. Weil viele Christen haben nicht die Kamala Harris gewählt, weil sie für die Spätabtreibung ist. Also muss ich einfach mit Amerikanern, die man kennt, ich kenne ein paar, auch mal unterhalten. Also versteht ihr? Aber ich habe für mich so überlegt, vielleicht müssen wir manches einfach mal überlegen, sehen wir manchmal auch Hinweise. Hinweise, aus denen wir was lernen können. Aber das war jetzt so ein Seitenausflug. Aber über alledem, egal was passiert, Trump wird US-Präsident, aber er ist nicht der Chef dieser Welt. Diese Welt gehört nach wie vor Gott. Und Gott ist dabei, einen Weg zu bahnen. Gott ist dabei, einen Weg zu bahnen. Mitten in der Wüste unserer gegenwärtigen Existenz, ein Weg bahnt sich an. Und noch ein Lied fiel mir ein heute Morgen. Ich weiß auch, morgen hatte ich es mit den Liedern. Es ist ein neues Lied, bei einem Gott, der das Meer teilt. Bei einem Gott, der das Meer teilt, gibt es immer einen Weg. Da gibt es immer noch Hoffnung. Ein Gott, der das Meer teilt. Der dieses Singen in Bewegung kommen kann. Was hier tröstet, das ist der Aufruf Gottes an himmlische Kräfte und die Zusage von Gott, ich mache neu und ich komme zu dir, ich bahne den Weg. Da hängt aber auch eine Einladung, dass Gott nämlich aber sagt, komm doch mit auf diesen Weg. Was nützt der beste Weg, wenn wir den gar nicht beschreiten? Und so lädt schon Jesaja 40 auch uns ein, dass wir uns auf diesen Weg machen und vielleicht bei uns mal ausräumen, was uns vom Weg Gottes abhält. Vielleicht manches Tiefe, manche Ohnmacht. Hier ist ja die Rede von, das Tiefe soll erhöht werden. Vielleicht hast du in deinem Leben Ohnmacht oder du bist resigniert. Dann bitte Gott doch, dass er dich ermutigt, dass er dich wieder aufbaut. Und gib ihm doch deine Niedergeschlagenheit und deine Verzweiflung. Und sag, Herr, füll mich wieder mit dem Trost. Vielleicht ist das gerade heute Morgen. Vielleicht sitzt du hier, weil Gott dich trösten will, weil Gott dich aufbauen will. Dann lass dir von ihm das schenken, was er für dich bereitet hat. Aber vielleicht gibt es auch was Hohes, was ich wegmachen muss. Eigenmachtansprüche, Selbstgerechtigkeit, Ungehorsam oder Trotz. Genau in diesem Sinne ist ja Johannes der Täufer Wegbereiter gewesen. Er hat die Menschen aufgerufen zur Umkehr aus Selbstgenügsamkeit, Selbstrechtfertigung und Selbstverwirklichung hin zu einem Weg in der Nachfolge Jesu. Und das ist es. Gott kommt. Gott kommt. Das feiern wir im Advent. Gott kommt. Er kam zu uns auf diese Welt. Er kommt wieder in Jesus Christus. Das steht felsenfest fest. Wir wissen nur noch nicht wann. Und sei du bereit für dieses Kommen. Und sei mit ihm auf dem Weg. Christsein heißt unterwegs sein, ist Nachfolge. Aber nicht alleine unterwegs, sondern mit Gott. Gott schafft einen Weg und wir machen mit ihm, gehen mit ihm. Lass uns darauf ein, bereiten uns auf den Empfang von ihm vor. Und dann werden wir erleben die Herrlichkeit des Herrn. Gott ist wirklich groß. Was ist die Herrlichkeit des Herrn? Da könnt ihr mir überlegen heute Nachmittag, was ist denn für dich die Herrlichkeit des Herrn? Für mich ist es ganz stark seine Liebe. Seine Liebe, die bis ans Kreuz für uns gegangen ist. Seine bedingungslose Liebe. Und auch sein Herrsein ist auch für mich seine Herrlichkeit. Und ganz stark auch sein verlässliches und wunderbares Wort. Und da komme ich zum Dritten, was hier Trost macht. Ich halte, was ich verspreche, die Verse 6 bis 8. Das ist ja nochmal ganz spannend, da streiten auch die, oder nicht streiten, da diskutieren die Ausleger, ob denn jetzt so, wie ich es hier geschrieben habe, der Prophet jetzt erstmal sagt, ja, er wird ja aufgerufen, predige. Ne? Also jetzt hat erstmal Gott gesagt, hier, himmlische Kräfte, bitte macht mal. Und jetzt kommt ja Jesaja ins Spiel. Ja, hier spricht eine Stimme, predige, und jetzt sagt der Prophet, ja, was soll ich denn predigen? Und jetzt streiten die Ausleger, ob jetzt die Verse alles Fleisch ist Gras noch von Jesaja sind, also ob der das jetzt so sagt, oder ob das dann doppelt gemoppelt mit dem nächsten Satz dazu ist. Ich verstehe es so, wie ich es hier geschrieben habe, dass der Jesaja jetzt erstmal sagt, ja, predigen. Nur Freunde, was soll ich denn predigen? Was soll ich denn predigen? Ja, alles Fleisch ist Gras, alles seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Ja, was soll es denn noch bringen? Es ist doch schon eine trostlose Situation. Was soll ich denn jetzt auch noch sagen? Meine Worte, wenn es nur Menschenworte sind. Und dann sagt die Stimme, ja, alles Fleisch ist Gras und vergeht. Hey, und das Leben ist vergänglich. Ich war vorgestern am Geburtstag einer Bekannten, die ist schon 60. Ich habe gesagt, Conny, das kann doch gar nicht sein. Du warst doch kürzlich noch 40. Ja, also Gefühl auf jeden Fall. Wie schnell gehen die Jahre dahin? Aber dann sagt diese Stimme, ja, Leben geht schnell vorbei. Das Leben auf dieser Erde geht schnell vorbei. Das Leben währt 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 Jahre, heißt es im Psalm. Hey, wenn Gott dir die Gnade schenkt, dass du älter werden darfst. Ich habe dieses Jahr meine Jungscharleiterin besucht, die lebt jetzt in der Nähe von Stuttgart, die ist 101 und fährt noch regelmäßig in Fiesta. Cool, ne? Also, aber nochmal, und auch die 100 Jahre sind doch wie schnell vorbei. Aber dann sagt die Stimme, ja, aber das Wort unseres Herrn bleibt ewiglich. In aller Verunsicherung und Resignation gibt es etwas, von dem Kraft und Hoffnung, Trost ausgeht, nämlich das Wort Gottes, das alte Wort Gottes, immer wieder neu gesagt. Jochen hat das gesagt hier, Predigtkurs, wie müssen wir es heute vielleicht auch sagen, den Menschen heute, ganz klar, wir müssen immer wieder gucken, wie können wir das Wort Gottes auf die Situation heute, auf die Menschen heute zuspitzen. Aber immer noch das Wort Gottes. Mir sagt jetzt ein Kollege, eine Frau aus seiner Gemeinde hat ihm gesagt, ach weißt du, ich höre mir im Internet manchmal Sachen an und die sagen immer, das sei doch alles nicht zuverlässig, also christliche Seiten im Internet. Und ich lese jetzt gar keine Bibel mehr, weil warum denn, wenn das doch gar nicht alles zuverlässig ist, Wort Gottes. Dann gibt es wirklich keinen Trost. Mein Spruch ist immer, die Bibel ist zeitbezogen, aber nicht zeitbedingt. Wir müssen immer gucken, was sagt sie damals, was sagt sie heute, aber sie sagt immer noch was. Lebendiges Wort. Und wie oft passiert das, dass uns ein Wort trifft bei dieser Geburtstagsfeier von der 60-Jährigen, traf ich eine Schwester, die lebt in der Schweiz, und dann sagte sie, mein Mann hat mich vor 2 Jahren verlassen und erzählte mir dann, wie ein Wort Gottes, was sie schon oft im Leben gelesen hat, in dieser Situation für sie ganz neu gesprochen hat. 1000 Mal gelesen, aber dann hat es nochmal was ganz anderes gemacht. Und das ist das Tröstliche, dass wir immer wieder im Wort Gottes Trost, Hoffnung, Ermutigung, Wegweisung, Korrektur finden. Aber auch wissen dürfen, Gott hält, was er verspricht. Gott hält, was er verspricht. Die Stimme sagt also, predige, und der Prophet antwortet, ja was? Und dann geht es halt eben hier, los, ist doch alles vergänglich, was soll es noch bringen? Doch die Stimme sagt, doch, du darfst das predigen, das Menschliche ist wie Gras und Blume, aber es ist das Wort Gottes, bleibt bestehen. Und wenn ich heute Morgen predige, ob das, was ich hier sage, Menschenworte sind und sie gleich vergessen hast, oder ob irgendjemand von euch oder manche was mitnehmen, muss ich merken, das war heute Morgen ein Wort für mich. Da vertraue ich einfach, dass Gott das macht, weil meine Worte sind wie Gras. Aber ich wünsche euch, dass ihr etwas mitnehmt aus diesem Gottesdienst, und wenn es irgendwas anderes ist, außer der Predigt, wo du merkst, das war Gottes Wort für mich heute Morgen. Gott nimmt mit uns Kontakt auf. Wir haben einen Gott, der spricht. Wir haben einen Gott, der spricht. Vieles, was an Machthabern da ist, verfällt. Und auch ein Donald Trump reagiert maximal 4 Jahre, außer die werden zur Diktatur. Da möge Gott vor sein, können wir auch für beten für die Amerikaner. Ja, aber normalerweise, dann ist das auch vorbei. 4 Jahre, unsere Ampel hat 3 Jahre gehalten, wird auch nicht leicht die Nummer. Vieles geht schnell vorbei, aber Gott bleibt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte ein bisschen kennt vom Evangeliumsrundfunk. Ist ja bei mir da in der Ecke, so in Wetzlar. Und die mussten irgendwann den Sender ändern. Und dann haben die irgendwann gesendet über Radio Tirana. Und das Spannende ist, Radio Tirana war zur Ostblockzeit ein atheistischer Sender. Da schickt jetzt der ERF, schickt dort über Radio Tirana. Ich finde ja, Gott hat Humor. Ja, so, und FEG Mainz, auch ganz spannend, wir haben ja eine Kaserne gekauft als Gemeinde, im Gottesdienst, wo früher eine Panzerabteilung drin war. Und jetzt erzählen wir den Frieden Christi. Ja, Gott bleibt und er hält, was er verspricht. Ich lade euch ein, vertraut ihm. Vertraut ihm, und das Größte, das ist ein deutlichstes Wort, hat er gesprochen in Jesus Christus. Sein deutlichstes Wort, da kommt Gott selber. Also dreifacher Trost, ich spreche dich frei. Du kannst hinkommen mit deiner Schuld, ich spreche dich frei. Ich bahne einen Weg, es gibt für Gott keine hoffnungslose Situation. Er ist bereit, einen Weg zu schaffen, und er sieht einen Weg und lädt dich ein, komm mit auf diesen Weg, den ich dir bahne. Und ich halte, was ich verspreche, und halte dich an mein Wort. Und jetzt ein letztes. Was machen wir jetzt eigentlich damit? Und da kommen jetzt die Versen 9 bis 11. Lasst uns Gottes Kommen mit Freude ansagen. Da wird nämlich jetzt das zerstörte Jerusalem angesprochen und beauftragt, so als sei schon alles wieder aufgebaut. Also die sitzen ja noch im Schlamassel. Aber jetzt kommt schon die Botschaft, hey, lobt Gott dafür. Bisher seid ihr zaghaft niedergebeugt, trostbedürftig. Aber jetzt ohne Furcht, mit freudiger Zuversicht, Freudenbotin Jerusalem. Und ein triumphaler Siegeszug wird hier angekündigt. Gott kommt gewaltig mit denen, die er sich erworben hat. Also nicht, ich habe mir das verdient, sondern Gott hat sich mich verdient, hat sich mir erworben. Und jetzt kommt Gott als befreiender König, als der schwere Arbeiter, als der Hirte, als der, der mich in den Arm nimmt. Hört ihr in diesem Vers 11 diese Zuwendung, diese Nähe? Ist das nicht wunderbar, was wir einen Gott haben? Der ist gewaltig, der ist stark, der ist Macht. Ja, yes, he can. Gott kann. Gott kann. Und der gleichzeitig der ist, der mich in den Arm nimmt und sagt, hey Thomas, ich hab dich lieb, ich nehme dich in den Arm. Du bist nicht alleine. Und das ist doch eine Botschaft, die wir als Christen haben. Und ich lade euch ein, seid hier auf dem Hunsrück ein Zeichen dafür. Seid Menschen, die Freudenboten sind. Seid Menschen, die sagen, siehe, da ist unser Gott. Gott gibt es immer noch. Der hat uns Menschen noch nicht aufgegeben. Als Christen brauchen wir Trost, wir sind aber auch Trostspender. Manchmal sind wir eher Trübsalblaser. Wir dürfen Menschen sein, die auf Gott hinweisen, auf einen lebendigen Gott. Und ich lade dich ein, sei doch auch ein Zeugnis für das Licht, das wir in Jesus Christus haben. Hey, wie viele Gedanken macht ihr euch wahrscheinlich jetzt schon über die Weihnachtsdeko, ne? Also bei uns im Dorf haben schon die ersten richtig krass geschmückt, ja. Und ich bin noch so vom alten Schlag, das macht mir immer erst nach dem Ewigkeitssonntag, gell? Das ist meine tiefe Überzeugung. Also wir sind da noch nicht so unterwegs. Aber lasst uns doch gucken, dass wir Lichter auf eine ganz andere Weise sein. Vielleicht legt dir ja jemand aufs Herz, wo du sagst, dem möchte ich dieses Jahr wirklich ein Stück Trost auch geben. Vielleicht auch, was mich getröstet hat. Und ganz früher gab es eine Zeit, so ein kleines Verteilding, das hieß das Ziel. Das konnten wir immer bestellen, konntest du am Friedhof verteilen beim Ewigkeitssonntag. Menschen Hoffnung geben. Also, das ist ein bisschen altbacken mittlerweile, die Nummer, ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr. Aber wo legt dir in dieser dunklen Jahreszeit Gott jemand aufs Herz, wo du ein Stück Licht sein kannst? Und manchmal ist ja schon Licht, wenn wir das ganz bisschen, was bei uns gerade an Trost vorhanden ist, mit jemandem teilen. Oder nur sagen, ich brauche auch gerade Trost. Und weißt du, den suche ich halt bei Gott. Wir müssen ja nicht strahlen, Jesus strahlt ja. Ich lade euch ein, weil das brauchen die Menschen auch. Lasst uns Gottes Kommen mit Freude ansagen und erleben, Gott ist gewaltig und er hat uns im Arm. Amen. Schau einfach einen Moment der Stille, wo du merkst, hey, da hat Gott dir heute Morgen Trost gegeben in irgendwas. Und das darfst du Gott jetzt auch sagen in einem stillen Gebet. Oder du hältst Gott was hin und sagst, Herr, das verstehe ich gerade nicht und da brauche ich Trost.